Ich bete am Anfang mit uns. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unter uns wirkst. Danke, dass du unseren Glauben lebendig machst, dass du unser Leben bunt machst, dass du uns bewegst, dass du uns ermutigst und stärkst. Ohne dich können wir gar nicht lebendige Christen sein. Danke, dass wir dich bitten dürfen, komm und erfülle uns. Berühre und bewege du uns. Sprich du uns an in diesem Gottesdienst. Wir wollen dafür offen sein. Amen. Erfüllung. Das Wort Erfüllung ist positiv in unserem Sprachgebrauch. Wir sagen, mich erfüllt etwas. Und dann meinen wir, eine Aufgabe füllt uns richtig positiv aus. Oder vorhin im ersten Lied haben wir schon gesungen, wir leben von Gottes Fülle. Das ist etwas Positives, also aus Gottes Reichtum leben. Oder wir sagen, wir finden in etwas Erfüllung. Also Erfüllung ist ganz positiv belegt. Und wir kennen das Wort auch im negativen Zusammenhang, zum Beispiel von unseren Zahnfüllungen. Wenn die mangelhaft werden, defekt werden, dann verursacht das Schmerzen. Wenn unsere Füllungen nicht mehr in Ordnung sind, nicht vollständig sind, keine vollständige Füllung da ist, dann liegen die Nerven blank. Also Erfüllung ist etwas ganz Wichtiges, das verstehen wir schon von unserem Sprachgebrauch. Aber auch in unserem Leben mit Gott, im Glauben, geht es um Erfüllung. Und zwar um Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Im Neuen Testament finden wir die Aufforderung, werdet voll Geistes. Ganz offensichtlich kann man unterschiedlich mit Gottes Geist gefüllt sein. Und es ist die Aufforderung, werdet voll Geistes oder lasst euch viel mehr und vom Griechischen, von der Zeitform des Verbs heißt es immer wieder mit Heiligen Geist erfüllen. Also merken wir, auch wenn wir als Christen glauben, dass wir den Heiligen Geist geschenkt bekommen haben, geht es immer wieder um ein neues Offensein, sich komplett ausfüllen zu lassen oder wie man in diesem Glas sieht, sich davon überlaufen zu lassen, dass Gottes Liebe in diese Welt kommt. Jesus hat einmal gesagt, und zwar in seinen Abschiedsreden, bevor er ans Kreuz ging, zu seinen Freunden, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, und das Wort anderen beschreibt im Griechischen nicht ein etwas komplett anderes, sondern einen anderen vom selben Typ. Also, wird euch einen anderen vom gleichen, von meinem Typ, also sozusagen jemanden geben, der ist wie ich, einen anderen Beistand, Tröster, Ermutiger, Ratgeber, der euch nie verlassen wird. Denn Jesus würde ja zurück zum Vater gehen und er kündigt hier an, ihr werdet mich in anderer Form, denselben, so ein Typ wie mich bekommen. Und das ist der Heilige Geist, der euch in alle Wahrheit führt. So wie Jesus vom Heiligen Geist spricht und wie wir es durch die Bibel her auch lesen können, ist der Heilige Geist eine Person. Er ist eine Person neben Vater und Jesus Christus, dem Sohn. Das ist für uns nicht so leicht vorzustellen, aber wir kennen das ja von Wasser in drei verschiedenen Aggregatzuständen. Flüssiges Wasser, Wasserdampf, gefrorenes Wasser. Ich kann also flüssiges Wasser in mein Eisfach tun, dann habe ich einen Eiswürfel. Wenn ich es wieder raushole, dann ist es ja immer noch das gleiche Wasser. Und trotzdem sind es verschiedene Erscheinungsweisen. Gottes Wesen ist eins und doch gibt es diese drei wesensgleichen Personen, die uns unterschiedlich geschenkt sind, unterschiedlich begegnen. Und der Heilige Geist kam nicht erst, nachdem Jesus gegangen war. Nein, er war schon bei der Schöpfung beteiligt und da erleben wir ihn eben als den, der in das Chaos vor der Schöpfung göttliche Ordnung bringt. Der Heilige Geist bringt Frieden in Unordnung. Der Heilige Geist macht lebendig. Er ist Gottes Lebensatem, der die Menschen überhaupt erst lebendig macht. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, was wir mitnehmen können, dass wir wissen, der Heilige Geist bringt in unsere manchmal chaotischen Verhältnisse, chaotische Situationen und Stimmungen Frieden hinein. Und der Heilige Geist macht Totes lebendig. Und das brauchen wir dass wir immer wieder lebendig werden und dass Totes in unserem Leben lebendig wird. Im Alten Testament sehen wir, dass der Heilige Geist zu bestimmten Zeiten nur bestimmte Menschen für bestimmte Aufgaben erfüllte. Aber er wurde lang angekündigt durch die Propheten hindurch, dass der Heilige Geist auf alle Menschen ausgegossen sein würde. Und das sehen wir vermehrt zur Zeit der Geburt Jesu, dass plötzlich viele Menschen im Umkreis der Geburt Jesu mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und Jesus war dann der geisterfüllte Mensch, den wir erleben können, wenn wir die Berichte der Evangelien lesen und die Menschen damals hautnah erlebten. In seiner Abschiedsrede sagt Jesus weiter, also, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Das ist so ein Anhaltspunkt, dass es auch darum geht, sich zu öffnen. Wer den Heiligen Geist nicht sucht, wer keine Sehnsucht nach ihm hat, wer sein Wirken nicht ersehnt, der bleibt dafür möglicherweise blind. Aber Jesus sagt, ihr kennt ihn, denn ihr habt ja mich kennengelernt und wir haben das gleiche Wesen, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Und das ist jetzt die ganz besondere Qualität. Jesus war immer bei seinen Freunden in diesen 3 Jahren. Aber er konnte ja immer nur als Mensch zu einer Zeit an einem Ort sein. Und das war die Verheißung, der ganze Gott wird in euch Platz nehmen. Ich werde in euch sein. Das ist noch mal viel mehr als bei uns sein. Und dieses Versprechen wurde am Pfingsttag eingelöst und das lesen wir in Apostelgeschichte 2. Und als dann Petrus, der Heilige Geist über die Freunde Jesu, über die ersten Christen ausgegossen war, seine Pfingstpredigt hält und die Leute ihn fragen, was sollen wir tun? Wir möchten daran auch Anteil haben, sagt Petrus, kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu, lasst euch alle taufen auf den Namen Jesu Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Bei dem nächsten Bild habe ich mal das Glas unter den Wasserhahn geholt, denn diese Bibelstelle zeigt uns eine Richtung an. Wir können unserem Leben eine Ausrichtung geben. So unverfügbar wie der Heilige Geist ist, ist es doch so, dass wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir, wie Petrus es hier sagt, uns abkehren von dem, was eine Mauer zwischen uns und Gott in unserem Leben sein kann, wenn wir uns unsere Schuld vergeben lassen, wenn wir Christen werden, diese Zugehörigkeit festmachen, uns dafür entscheiden, unser Leben unter die gute Herrschaft Jesu Christi zu stellen, dann ist uns die Gabe des Heiligen Geistes verheißen, versprochen von Gott. Aber wir sind ja beteiligt und wir können unserem Leben eine Ausrichtung geben. Und wenn ich mit meinem Wasserglas, meinem leeren, mich unter die Küchenlampe stelle, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass es mit Wasser gefüllt wird. Aber wenn ich zum Wasserhahn gehe, ist die Wahrscheinlichkeit doch schon etwas größer. Also die Frage ist, wie richten wir unser Leben aus, dass Gottes Geist uns auch erfüllen kann? Also wir sind daran beteiligt und unsere Ausrichtung, unsere innere Haltung, unsere Einstellung ist dabei eben wichtig. Und uns ist versprochen, dass wenn wir unser Leben in Gottes Hand geben, wenn wir dem vertrauen, was Jesus für uns getan hat und das auch festmachen mit diesem äußeren Zeichen der Taufe, dass wir die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Taufen heißt übrigens im Griechischen durchtränkt werden. Und das ist dieses Bild, was ich im Gottesdienst auch schon mal demonstriert habe, was auch immer wieder beim Alpha-Tag vorkommt. Wenn wir uns vorstellen, wir sind so ein staubtrockener Schwamm und wir haben eine Wasserschüssel und wir entscheiden uns, unser Leben in Gottes Hand zu geben, wie so ein trockener Schwamm ins Wasser gegeben wird, dann passiert eben etwas, nämlich das Wasser strömt in den Schwamm. Und das ist dann diese andere Seite, dieses ich entscheide mich, Gott mein Leben in die Hand zu geben und zugleich kommt dann Gottes Geist in mein Leben, wie das Wasser in den Schwamm. Und wenn man so einen nassen Schwamm dann aus der Schüssel hält, dann tropft es überall. Das heißt, Gottes Liebe tropft und fließt aus unserem Leben heraus, weil Gottes Geist uns erfüllt. was passiert nun mit unserem Leben, wenn Gottes Geist uns erfüllt? Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus etwas sehr Aufschlussreiches. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Wir aber wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Also Gottes Geist schenkt uns die Sicht, die Einsicht, was uns geschenkt ist, indem Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist und was wir mit dem Heiligen Geist bekommen. Also Gottes Geist schenkt uns eine Einsicht, eine Klarheit. Wir verstehen, was wir für Geschenke von Gott bekommen. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick, selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Also Gottes Geist gibt uns Einblick in Gottes Plan für unser Leben, Plan mit dieser Welt, in Gottes gute Ordnung und in Dinge, die wir brauchen, um geistlich zu wachsen, die andere Menschen brauchen. Also von Gottes Geist wird uns das offenbart, was mit Gott zu tun hat, wie Gott ist. Und dann ist es eben auch so, dass wir das, was wir sprechen, von Gottes Geist empfangen. Dass wir das richtige Wort zur richtigen Zeit bekommen, das ist menschlich gar nicht so absehbar, weil wir nicht immer die Situationen durchdringen. Aber Gottes Geist möchte uns begaben, dass er uns genau das Richtige zur richtigen Zeit schenkt und gute Auswirkungen daraus entspringen. Also damit wir Worte verkündigen, die der Geist uns eingibt, und wir deuten geistliche Dinge. Wir verstehen plötzlich die Zusammenhänge, das, was Gott in dieser Welt bewegt und wie er es bewegen will. Und nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Vom Geist geleitet beurteilen wir alles. Wir sehen plötzlich alles mit Gottes Augen. Das kam ja eben in dem gesungenen Lied auch vor. Wir bekommen eine neue Sichtweise über Dinge, die wir sonst im Natürlichen vielleicht ganz anders beurteilen würden. Und der Text schließt mit diesem einprägsamen, wir haben Christi Sinn. Nun ist die Frage, was ist denn Christi Sinn? Es geht um die Gesinnung Jesu. Sinn, das Wort im Griechischen, nous, ist ein ganz umfassender Begriff, mal wieder. Da geht es nicht um Verstand und Vernunft, sondern überhaupt um unser gesamtes Denken und Wollen, um unsere Motivation, unser geprägtes Empfinden. Also es ist ein ganzheitlicher Begriff. Und die Gesinnung Jesu führt dazu, dass in unserem Leben wie eine Frucht wächst, nämlich Gottes Wesens, dass wir Gott familienähnlich werden als seine Kinder, dass Menschen sagen können, Mensch, ganz der Papa, ganz die Mama sozusagen. Gott ist ja wie die besten Eltern, wir dürfen seine Kinder sein und wir sollen ihm ähnlich werden. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung wächst durch Gottes Geist in unserem Leben. Wir haben die Gesinnung Jesu und dazu hilft uns der Heilige Geist. Gott ist Liebe und alle anderen Wesenszüge sind Teil seiner Liebe. Und wir dürfen sie an uns tragen. Wir haben nämlich Christi Sinn durch die Gabe des Heiligen Geistes, der in uns allen Raum nehmen möchte. Und deshalb heißt es in der Bibel auch, verwandelt euch durch Erneuerung eures Sinnes. Indem ihr Christen werdet, bekommt ihr eine ganz neue Qualität, könnt euch verändern, euren Sinn erneuern, euer gesamtes Denken und Wollen erneuern. Das bedeutet, dass unsere gesamte Hirnfunktion durch die Kraft des Heiligen Geistes auf die Gesinnung Christi ausgerichtet wird. Und deshalb passt es dann, wie es in Römer 14, Vers 17 heißt, dass das Reich Gottes nicht darin besteht, wie was man isst und was man trinkt, steht da im Text davor. Also es geht nicht um äußere Dinge, Äußerlichkeiten, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude des Heiligen Geistes. Ein Leben in Gerechtigkeit führen, dass wir wissen, wir sind erlösungsbedürftig. Wir brauchen eine geschenkte Gerechtigkeit, die Jesus Christus uns schenkt, indem er für unsere Sünden stirbt. Und wir deshalb Schuld nicht mehr zwischen uns und Gott stehen braucht. Wir leben aus einer geschenkten Gerechtigkeit und wir leben aus dem Frieden des Heiligen Geistes, der höher ist als alle unsere Vernunft und Umstände, in die wir geraten können. und eben in der Freude des Heiligen Geistes. Also eine ganz ausdrückliche Lebensführung entspringt der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wir sehen an den Berichten, wo Menschen mit Gottes Geist erfüllt werden, auch gerade im Neuen Testament, sie brechen in Freude aus. Freude ist das Markenzeichen des Heiligen Geistes. Freude ist ein Kriterium für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Menschen fangen an, Gott zu loben. Sie sind gar nicht mehr zu halten. Es ist eine Begeisterung, die sie erfasst, wenn der Heilige Geist sie erfüllt. Also Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wir bekommen die Gesinnung Jesu. Und da merken wir, ohne Erfüllung mit dem Heiligen Geist können wir gar nicht sein wie Jesus. Wir brauchen dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Wenn wir nochmal zusammenfassen, was für Auswirkungen in unser Leben kommen, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, was die Texte sagen, wir bekommen eine Offenbarung, was uns geschenkt ist, dass wir die Gewissheit haben, wenn wir Christen geworden sind und Gottes Geist als Gabe bekommen, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist hilft uns zur Beziehungspflege, so wie Jesus gesagt hat in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Können wir Gottes Stimme hören, weil der Heilige Geist uns, wie es in Johannes 16, 13 heißt, in alle Wahrheit führt. Oder in Römer 8 steht sogar, dass der Heilige Geist uns beim Beten hilft. Wenn wir gar nicht wissen, was wir beten sollen, wenn wir so dastehen und nicht mal mehr Worte finden, dann können wir sagen, komm, Heiliger Geist, können wir innerlich beten und unser Seufzen wird er dolmetschen und er wird uns Worte schenken, wo wir in Gottes Nähe kommen. Also der Heilige Geist hilft bei der Beziehungspflege. Man könnte fast sagen, er ist wie so ein Implantat, was wir bekommen, dass wir plötzlich Gottes Stimme hören, dass unser Herz Ohren bekommt. Und diese Familien, diese Wesensähnlichkeit mit Gott, dass wir Gottes Wesen mehr und mehr verkörpern, das schafft der Heilige Geist. Und der Heilige Geist schafft eben auch Einheit in der Familie Gottes. Etwas, was eigentlich unmöglich ist menschlich, dass so viele verschiedene Menschen aus allen Nationen sich als Geschwister empfinden, verbunden durch Gott und sich zutiefst respektieren, sich unterstützen, sich wertschätzen durch alle Kirchenfamilien hindurch. Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist ja schon etwas Besonderes, dass wir uns hier nicht behacken, sondern eine liebevolle Gemeinschaft miteinander leben wollen, als so viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Biografien und erst recht weltweit. Und wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sonst gibt es Spaltung und Trennungen. Und ich denke, da, wo Menschen schlecht über ihre Glaubensgeschwister reden, über andere Kirchenfamilien reden, wo Menschen da so negativ unterwegs sind, da spätestens da merkt man, da braucht es Erfüllung mit dem Heiligen Geist, denn Einheit können wir nicht aus uns leben. Das geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes und in seiner Liebe. Und der Heilige Geist begabt uns. Er schenkt uns Gaben zur gegenseitigen Ermutigung. Das Ziel ist, dass man sich in der christlichen Gemeinschaft ermutigt, dass Gemeinde Jesu in dieser Welt aufgebaut wird. Und Gemeinde wird ja als Bild des Leibes Christi vorgestellt, so wie ein Körper eben ganz verschiedene Körperfunktionen hat durch die verschiedenen Körperteile. Und erst gemeinsam in dem Zusammenspiel ein gutes Leben gelingt, so sind wir zusammengestellt und Gott begabt uns auf verschiedene Weise. Und da gibt es verschiedene Bibelstellen dazu und die zwei, die ich aufgezählt habe im Römerbrief, werden mehr die Gaben, die uns im natürlichen Leben auch begegnen, aufgezählt, die Gott aber benutzen möchte, um seine göttliche Qualität da hineinzugeben, zum Beispiel die Gabe der Lehre, es gibt Lehrer, das kennen wir, Gabe der Leitung, es gibt Leute, die leiten Firmen, also Gabe der Leitung, der Lehre oder auch ganz praktische Gaben, wie zu dienen, zu helfen, Arme zu unterstützen. Also da begegnen uns in dem Römerbrief Kapitel 12 eher diese natürlichen Gaben, die Gott ausprägen möchte, damit sie in seinem Sinne eingesetzt werden und nochmal eine ganz andere Qualität bekommen. Und es gibt, das ist eine Aufzählung im 1. Korintherbrief, eben auch übernatürliche Gaben, die Gottes Geist schenkt. Das sind Gaben, Einblick zu haben, den man natürlicherweise nicht haben kann. Die Gabe der Erkenntnis, der Prophetie, Gutes von Gott in Situationen hineinzusprechen, was man selbst nicht wissen könnte. Oder mit Gott in einer intimen Sprache zu sprechen, das nennt man Sprachengebet. Gaben der Heilungen. Wir Christen können niemand heilen, aber Gott heilt und er kann Menschen begaben, dass sie punktuell oder eben auch immer wieder und häufiger Menschen Heilung zusprechen und es in Gottes Namen dann auch tatsächlich sichtbar wird. Also, der Heilige Geist begabt uns und der Heilige Geist bevollmächtigt uns. Er gibt uns die Vollmacht zur Demonstration der Liebe Gottes in dieser Welt. Und zwar, das ist ja immer Wort und Tat gemeinsam. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu seinen Freunden: Wartet in Jerusalem und dann werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet sein, als wenn ich in der Welt wäre, in eurem Lebensraum. Ihr werdet mich repräsentieren, in Wort und in Tat. Und bei Jesus gehörte das immer zusammen, die Demonstration der Liebe Gottes und der Macht Gottes immer in Wort und Tat. Und diese Vollmacht schenkt der Heilige Geist. Und wenn wir auf diese ganzen Auswirkungen schauen, dann wissen wir, was wir für ein Geschenk bekommen haben. Und dass ohne diese Gabe des Heiligen Geistes Christsein gar nicht möglich wäre, Nachfolge Jesu nicht möglich wäre und erst recht auch Gemeindebau und Aufbau gar nicht möglich wäre. Und dann merken wir, dass es wichtig ist, sich immer wieder neu und ganz ausfüllen zu lassen, dass all das, was jetzt auf dieser Folie steht, in unserem Leben sichtbar wird, dass unser Leben durchtränkt wird, dass diese Auswirkungen für uns und für andere erlebbar sind, dass Gottes Reich in dieser Welt gebaut wird. Das Entscheidende von Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, dass Gottes Liebe in uns Platz nimmt und wieder aus uns heraus platzt. Deshalb sagt Paulus auch, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Er sagt aber auch konkret, bemüht euch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Wer prophetisch redet, hilft anderen im Glauben zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie, stärkt die ganze Gemeinde. Prophetie ist ja ein Begriff, den wir sonst erstmal normalerweise nicht dauernd im Mund führen. Aber hier erklärt Paulus sehr gut, was mit Prophetie gemeint ist. Die prophetische Grundausrichtung einer Gemeinde ist nämlich, dass Gottes Geist so in der Gemeinde wirkt, dass immer wieder bestätigende, aufbauende, tröstende Worte gesprochen werden. Dass Gottes Wort bestätigend, aufbauend, tröstend wirkt. Das ist also eine ganz starke seelsorgerliche Komponente. Und dass Heilsames ans Licht gebracht wird durch Gottes Wort oder durch ein Wort der Erkenntnis. Und wir brauchen sozusagen prophetische Elemente zur Navigationshilfe. Im Gespräch mit Menschen, die Gott noch gar nicht kennen, brauchen wir Orientierung, was wir sagen können, was ein weises Wort ist, was vielleicht ein hilfreiches Bild ist, wie wir aus unserem Leben erzählen können, dass jemand versteht, dass Gott ihn liebt und wie Gott ist. Also wir brauchen immer wieder Gottes Wort im Umgang, in unserem Alltag mit Menschen, die noch keinen Glauben haben. Gottes Geist ist ein Geist der Prophetie und Gottes Geist ist ein Geist der Mission. Gott sendet uns in diese Welt und der Heilige Geist ist der Regisseur der Ausbreitung des Evangeliums. Und deshalb brauchen wir seine guten Worte, Impulse, Hinweise, Tipps, wenn wir Gottes Wort in Menschen weitersagen wollen und wenn wir Gottes Botschaft leben wollen. Und ich denke zum Beispiel, dass wir hier unsere Räume haben. Das geht darauf zurück, dass Gott einen ganz klaren Eindruck geschenkt hat, den wir nicht haben könnten. Als wir damals ab 2003 uns vorgenommen hatten, durch Gebet und Absprache in der Gemeinde, hier eine neue Gemeinde zu gründen, haben wir hier an der Fuhle immer die Ladengeschäfte angeschaut und geguckt, wo wir denn mal Räume mieten könnten. Wir wären nie im Leben auf diese dritte Etage gekommen. Aber eines Tages, als ich wohne ja hier, die Straße lang gegangen bin und so hoch geguckt habe in diese dritte Etage, kam plötzlich ein ganz klares Wort, nicht akustisch, aber doch so eindrücklich: Das werden eure Räume sein. Und ich habe gestutzt und gedacht, was, die? Da oben? Und dann habe ich gesehen, ja tatsächlich, da hängt ja eine Telefonnummer im Fenster. Und Dann habe ich da angerufen, tatsächlich, die Etage ist zu vermieten. Dann haben wir uns als Gemeindeleitung, wir waren ja damals in Barmbek Süd, die Gemeinde, haben wir uns die Räume angeschaut, haben gesagt, das ist ja super, da kann man ja alles entkernen, steht ja nur auf 4 Säulen, ist ja wunderbar, da kann man das ja einrichten, wie man will und kann einen größeren Raum herrichten. Und als wir uns dann um die Räume beworben haben, hat der Besitzer gesagt, er hat die Räume schon anderweitig vermietet. Und dann könnte man in einen Frust kommen und denken, schade, alles zerschlagen. Aber das brauchten wir nicht, weil Gott hat doch gesagt, das werden eure Räume sein. Es war ein prophetisches Wort. Und dann konnte ich dem Besitzer einfach sagen, macht auch nichts, wir wollten eigentlich sowieso erst zum Herbst mit eigenen Gottesdiensten anfangen. Rufen Sie mich einfach wieder an, wenn die Räume frei sind. Und er dachte, Moment, ich habe die gerade vergeben. Aber wir wussten, irgendwie wird es so kommen, dass die Räume wieder frei sein werden. Und tatsächlich, Monate später hat mich der Vermieter angerufen, dass eben das Mietverhältnis, was er geknüpft hatte zum Jahresbeginn, sich nicht als hilfreich erwiesen hat und die Räume wieder zu haben sind und ob wir noch Interesse hatten. Und Gott ist so barmherzig, dass er uns immer wieder Hinweise gibt. Er bringt uns auf Dinge, auf die würden wir nicht kommen. Und wir, denke ich, sind alle ganz froh, dass wir in dieser hellen, schönen Etage sind inzwischen. Aber das war nicht unser menschliches Denken, nicht unsere Absicht. Wir wären vielleicht nie darauf gekommen. Wir hätten diese Telefonnummer hier in diesem Fenster nie beachtet. Gott hilft seiner Gemeinde zum Aufbau, indem er immer wieder geistliche Impulse schenkt. Oder ich könnte meinen Dienst doch überhaupt nicht tun. Woher soll ich immer wissen, was den anderen ermutigen, trösten kann? Und wie oft gab es Situationen, wo ich in eine Situation gesehen habe und plötzlich etwas anderes gespürt habe, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist, dass ich auf Menschen zugehen soll und dann tatsächlich etwas ans Licht gebracht wurde, was dann einer guten Entwicklung diente. Das sind übernatürliche Eindrücke und ich kann meinen Dienst ohne so etwas gar nicht tun. Und wir können als Gemeinde gar nicht zusammen christliche Gemeinschaft leben, ohne dass wir das brauchen, dass Gottes Geist uns erfüllt und inspiriert. Und wir können unseren Alltag nicht in der Kraft Gottes leben. Und wir können mit Menschen nicht hilfreich umgehen. Und wir können nicht in der Liebe Gottes unseren Alltag leben, wenn der Geist uns nicht immer wieder inspiriert. Prophetie hat 4 Grundelemente. Da ist einmal der Offenbarungsempfang. Aber dann ist ja die Deutung auch ganz wichtig, was ich mit so einem wegweisenden Wort mache. Und ich muss prüfen, wem gebe ich das weiter, für wen ist das bestimmt, wer ist der Adressat. Und ganz am Ende steht die Prüfung der betroffenen Personen. Die Bibel ist da ganz klar und simpel. Da kommt nicht irgendeine Offenbarung und dann muss sich da jeder dieser beugen, sondern man muss nochmal mit Gott ins Gespräch kommen. Wie ist das zu deuten? An wen weiterzugeben und es muss geprüft werden. Und es gibt 3 Ebenen, könnte man sagen. Es gibt diese Basiserfahrung. Wir haben alle die Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, es gibt eine allgemeine prophetische Begabung, Gottes Stimme zu hören. Aber daraus kann Gottes Geist eine richtige Gabe formen bei einzelnen Menschen und daraus kann sogar ein richtiger Dienst entstehen. Nächste Woche werden wir uns dazu ein Beispiel anschauen, zwar nochmal unter einem anderen Kontext, aber in Apostelgeschichte 20 befindet sich Paulus auf der Rückreise seiner 3. Missionsreise und hat von Gott den inneren Eindruck, dass Leiden auf ihn zukommen werden. Und er besucht dann auch einzelne Gemeinden und die Gemeinde in Tyros hat allgemein auch den Eindruck, dass Leiden in Jerusalem auf Paulus warten. Dann kommt er in ein Haus eines Gemeindemitarbeiters, der hat 4 Töchter, die haben die Gabe der Prophetie und dann taucht noch ein Prophet auf. Und insofern ist das eine gute Geschichte im Zusammenhang mit Leidensbereitschaft, aber auch mit dem Umgang mit Prophetie, wie sie sich zeigt, welche Ebenen es gibt. Also setzen wir das Thema nächste Woche noch einmal fort unter dem Aspekt Leidensbereitschaft für Jesus, weil wir uns da die Geschichte des Paulus angucken in Bezug zu verfolgten Christen auf dieser Welt. Was wir mitnehmen sollten, ist auf jeden Fall, wenn wir uns von Gottes Geist erfüllen lassen wollen, wichtig ist immer dieser Aspekt und Zusammenhang der Liebe und der Offenbarung Gottes. Denn das Wesen prophetischen Dienst beruht auf einer Leidenschaft für das Herz Gottes und Gott ist Liebe. Und Gott sendet uns in diese Welt, dass wir seine Liebe in die Welt bringen. Und deshalb hat Jesus gesagt, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Es geht darum, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein, dass wir vor unserem inneren Auge wissen, was Gott an unserer Stelle in der Situation denken, tun, empfinden würde. Und was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles. Gott möchte sich uns offenbaren. Gott ist ein Gott, der es liebt, sich uns zu offenbaren. Und Jesus sagt, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der ist es, der mich liebt und ich werde mich ihm offenbaren. Wir dürfen Gottes Geist einladen. Wir dürfen mit Gott in einer Liebesbeziehung leben und in dieser Liebesbeziehung immer wieder seine Offenbarungen suchen und ersehnen und uns darauf ausrichten. Und wir haben das Versprechen, dass Gott sich uns offenbart. Also sind wir heute eingeladen, uns mit Gottes Geist erfüllen zu lassen. Und das nicht nur heute, sondern jeden Tag neu, immer wieder Gottes Geist einzuladen. Ich mache das morgens eigentlich, bevor ich die Augen aufschlage oder manchmal habe ich sie schon auf, dass ich sage, Heiliger Geist, komm du und füll du mich heute aus. Weil ich weiß, dass lebendiges Christsein ohne Gottes Geist und so halbtrocken gar nicht möglich ist. Werdet voll Geistes. Lasst euch vielmehr immer wieder mit Heiligem Geist erfüllen. Das ist so ein Geschenk, dass Gottes Geist uns begeistern darf, dass er uns lebendig macht, dass er uns Offenbarung schenkt, damit wir uns gegenseitig aufbauen können. Jesus ist unser aller Diener geworden und das feiern wir im Abendmahl. Und da ist es ja nur zu selbstverständlich, dass er mit seinem Geist uns etwas schenkt, damit wir einander dienen können. Und überall, wo wir hinkommen, Gottes Liebe in der Welt versprüht wird. Wir werden gleich Abendmahl miteinander feiern. Wir werden danach eine Lobpreiszeit haben. Das heißt, wir werden Gott anbeten und hoffentlich in eine große Freude finden, schon beim Abendmahl und auch beim Singen. Wer Gott ist, wie er uns beschenkt mit seinem Geist. Und ihr könnt euch vielleicht schon innerlich darauf einstellen, wenn euch auf dem Herzen ist, etwas weiterzugeben, wie ihr erlebt habt, dass Gottes Geist euch erfüllt, dann ist nach der Lobpreiszeit Gelegenheit, in einem kurzen Statement das an uns weiterzugeben als Ermutigung. Also bewegt das einfach, vielleicht legt Gott es ja dem einen oder anderen aufs Herz, uns teilhaben zu lassen an dem, wie er oder sie erlebt hat, dass Gottes Geist sie erfüllt. Ich bete noch mit uns. Heiliger Geist, danke, dass du uns so erfüllen willst, dass wir voll von dir werden und all dem, was du mitbringst. Das Göttliche, dieses übernatürliche Leben uns ausfüllen darf mit Frieden und Freude und es aus uns wieder herausfließt in diese Welt, dass deine Liebe eine Demonstration erfährt in unserem Leben und überall da, wo wir uns in unserem Alltag hinbewegen. Heiliger Geist, danke, dass du uns bewegst, dass du uns veränderst, dass du uns berührst. Dass wir durch dich immer wieder die Erfahrung machen, wie Eltern ihr Kind knuddeln. Dass wir das spüren, wie du uns in den Arm nimmst und drückst und uns deine Liebe besonders erleben lässt. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du für uns alle so zugänglich bist im Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du unser aller Diener geworden bist, dass du dein Leben hingegeben hast für uns. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns diese Tiefe belichtest, was wir da eigentlich im Abendmahl feiern. Danke, Jesus Christus, dass du für unsere Schuld bezahlt hast. Dass uns jetzt nichts mehr vom Vater im Himmel trennen braucht und wir Gottes Kinder sein dürfen, mit allem, was das heißt. Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn dir aus dem Herzen gerissen hast und in diese Welt geschickt hast für uns. Wir können euch nur danken für euer Werk und für euer Werk in unserem Leben, lieber Vater, lieber Jesus Christus und lieber Heiliger Geist. Amen.